ARD Sounds.
Es kam zum Streit irgendwann in dem Urlaub, und wo ich wieder so losgejoggt bin, und er kam nicht hinterher und hat mich dann angeschrieben: Du bist so eine scheiß Magersüchtige. Und das war vielleicht nicht besonders sensibel von ihm, aber ich habe dann gemerkt, nö, er hat aber recht. Ich bin wieder so eine scheiß Magersüchtige. Das war eigentlich der wichtigste Punkt somit in meinem Leben. Es gibt ein Leben nach der Essstörung. Und das kann man schaffen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich da meinen Beitrag leiste.
Das sagt Caro Matzko. Ich kenne Caro aus dem Fernsehen. Früher hat sie bei Arte eine Wissenschaftssendung moderiert, die fand ich super. Dass Caro magersüchtig war, vielleicht sogar in dem Moment, als ich sie im Fernsehen gesehen habe, hätte ich damals nicht geahnt. Und nun, wo ich jemanden zum Thema Magersucht für diesen Podcast gesucht habe, hat mir die Deutsche Gesellschaft für Essstörungen eben genau diese Caro als Gesprächspartnerin vermittelt. Von ihr werden wir erfahren, wie es sich angefühlt hat, in einem Körper zu leben, der fast zu Tode gehungert wurde. Was ihr geholfen hat, die Sucht endgültig abzulegen. Und was Angehörige tun können, um Betroffene zu unterstützen.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Ich bin Juliane und darf seit bald 4 Jahren hier mit Menschen ins Gespräch kommen, die ich mutig finde, weil sie uns von ihren dunkelsten und schwierigsten Zeiten im Leben erzählen. Sie geben Themen eine persönliche Stimme, von denen wir meist nur hin und wieder in den Nachrichten hören. Dabei wird aber über die Menschen gesprochen, selten mit ihnen. Also los geht's.
Mein Name ist Caro Matzko, ich bin Autorin und Journalistin und brenne für meinen Job auch als Moderatorin. Das macht mir unglaublich Spaß. Ich bin in einer Patchwork-Familie, ich bin Stiefmutter und Mutter, also beides, habe ein Beutekind und bin Hundebesitzerin, was mich sehr ausfüllt.
Ich finde, man hört gleich die positive Energie, die Caro hier mit ins Gespräch bringt. Für sie ist es nicht das erste Mal, dass sie öffentlich über ihre Erkrankung spricht. Für das Gespräch ist Caro mir aus dem Studio in München zugeschaltet. Du bist ein Kind der 80er in Ulm geboren. Und wie ich in einer sehr berührenden Dokumentation im BR über dich lernen durfte, bist du schon, also ich will jetzt nicht sagen, ein Wunderkind gewesen, aber du warst auf jeden Fall sehr ehrgeizig. Und da schlägt jetzt bei mir gleich schon das erste Vorurteil zu. Also Essstörungen entwickeln besonders ehrgeizige junge Mädchen. Würdest du das jetzt bestätigen?
Ich würde noch ein bisschen spezifischer sein und sagen, Magersucht speziell entwickeln gerne mal ehrgeizige Mädchen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Essstörungen, und ich würde jetzt mal behaupten, dass diese sehr spezielle Form der Essstörung, die Magersucht, vor allen Dingen Menschen befällt oder beschleicht, das schleicht sich ja eher so ein, die einen unglaublich großen Anspruch an sich selbst haben, auch an ihre Leistungen, beziehungsweise die erzieherisch auch gelernt haben, dass sie viel leisten sollten.
Wo ist da für dich die Verbindung zwischen diesem, ich sag jetzt mal, Leistungsdruck und dann eben diesem Ventil dieser Magersucht?
Bei der Magersucht ist es ja so, die fordert von den Betroffenen, sind ja mainly Mädchen immer noch, wobei die Zahl auch der Jungs hochgeht, eine unglaubliche Disziplin. Das Sympathische bei Bulimikerinnen fand ich jetzt ganz persönlich immer, dass die auch nochmal so einen unglaublich erleichternden Moment hatten, vermeintlich, wo man einfach so reinhaut und dies so barock ist und in diesem Essen kurz badet, ja, und dann kommt die Reue wieder. Und bei der Magersucht habe ich mich selber damals so erlebt, dass ich unglaublich zerfressen mit mir selber war. Also zerfressen von meinen Zweifeln, von meinem Selbsthass und von dem Wunsch, mich unter Kontrolle zu haben. Es ist ja ein Kontrolltool. Und ich habe mich als Magersüchtige, ich sage das jetzt persönlich, weil ich nicht Also ich kann nicht für alle sprechen. Es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Konstellationen, Gründe. Also bei mir speziell war es wirklich so, dass es ein hoher Leistungsimpetus war. Ein unglaublicher, krankhafter Perfektionismus. Keinen Spielraum, den man sich selbst zugesteht, dass man irgendwo mal mittelmäßig ist. Und hinter all dem stand immer die Frage, was macht mich besonders? Und dieser große Anspruch, auch etwas Besonderes sein zu müssen, weil ich so viele Selbstzweifel hatte und immer das Gefühl hatte, so wie ich bin, kann ich ja gar nicht reichen. Und wenn auch dazu kommt noch eine dysfunktionale Familiensituation, dann ein unglaublicher Loyalitätskonflikt, der gerade bei Mädchen ja oft auch so ein Zickenalarm ist in der Schule, und dann sind die einen Mädchen schon sehr entwickelt und sehr körperlich und vielleicht auch sehr kokett damit. Und ich mochte das alles nicht. Ich hatte so eine grundsätzliche Ablehnung irgendwie, was so meine Körperlichkeit und so eine sexuelle Entwicklung angeht. Ich fand das alles irgendwie verstörend. Und dann kommt auch der Wunsch, wieder so zurückzugehen in die Kindheit. Und insofern folgt ja die Funktion auch der Form. Und weil je dünner man wird, irgendwann bleibt die Regel aus. Irgendwann bleibt alles aus, was so eine weibliche Entwicklung ist. Es entwickelt sich alles wieder zurück zu so einem kindlichen Körper. Und das fand ich irgendwie attraktiv. Nur so mochte ich mich.
Du hast ja schon gesagt, es schleicht sich an. Mhm. Wie hat sich denn die Magersucht an dich angeschlichen, würdest du sagen?
Das begann eigentlich wirklich so ganz klassisch, so in der 6. Klasse. Da war ich irgendwie noch ganz proper und gesund und habe mir noch überhaupt keine Sorgen gemacht irgendwie. Ich habe dann nur so gemerkt, das ist so multifaktoriell. Es begann bei mir so mit, dass ich vom Sprung von der Grundschule, wo ich eine sehr gute Schülerin war, einfach weil es mir leicht gefallen ist und weil ich sehr angepasst war auch und so folgsam, wie man sagt, und so ein braves Mädchen. Und das kippte dann so, als ich aufs Gymnasium kam, da war es nicht mehr so selbstverständlich, dass ich mit ein bisschen Durchlesen irgendwie ein Einser bekommen hatte. Und dann habe ich das Feedback schon von meinen Eltern auch bekommen, dass ich doch jetzt mal mich mehr anstrengen sollte. Und dann kam eben auch so der Leistungsdruck auf, so dass ich gemerkt habe, die Eltern sind jetzt enttäuscht, wenn ich einen Dreier habe mit nach Hause bringen oder einen Vierer. Das war nicht irgendwie nicht in Ordnung. Und ich wollte ja, dass meine Eltern mit mir zufrieden sind. Dazu kam dann, dass eben auch unterschiedliche Entwicklungsschübe waren bei meinen Klassenkameradinnen. Es waren bei mir fast nur Mädchen in der Klasse, weil es die Lateinklasse war. Und die beliebtesten Mädchen in meiner Klasse, ganz klassisch, das war so eine Gruppe, die haben alle rhythmische Sportgymnastik gemacht und waren ganz, ganz elfenhaft. Und da fühlte ich mich mit meiner normalen Körperform, ich war auch nicht übergewichtig oder so, ich war eher so normal halt und kompakt, und da fühlte ich mich irgendwie nicht zugehörig. Ich fühlte mich so grob schlechtig. Und da begann das erste Mal, dass ich angefangen habe, so über meinen Körper nachzudenken. Und dann wurde ich einfach sehr, sehr unglücklich. Und erstmal kriegt man ja mit Abnehmen meistens ein sehr positives Feedback, weil Abnehmen immer eigentlich auch gesellschaftlich positiv konnotiert ist, was daran liegt, dass wir eher gesellschaftlich gesehen Adipositas-Problematik haben. Insofern ist Abnehmen immer erstmal, warst du im Urlaub, hast du Sport gemacht, hey, wow, du siehst ja toll aus, schlank, toll.
Und dass ich dich unterbreche, aber wie lange hat es denn quasi, du hast gesagt, in der 6. Klasse, da erinnerst du dich, also wie lang ist dieser Prozess gewesen, bis du die ersten, wow, du hast abgenommen, Kommentare bekommen hast?
So in der 7. ging es dann los, dass es plötzlich eher so positiv war, und dann ging das los auch mit den Jeansgrößen, also welche Size hast du da, welche Weite, welche Länge. Und da begann es, dass ich so mich in so eine Numerologie reingesteigert habe. Ja? Dass dieses erste positive Feedback, oh, du hast abgenommen, hey, super, wow, cool, du hast eine neue 501, damals Bootcut-Zeit, it's been a while. Und dann ging es los, dass ich gedacht habe, zur Sicherheit lieber noch mal ein bisschen mehr abnehmen, weil dann kann ich ja mal auch einen Apfelkuchen mit Schlagsahne essen, was ich wahnsinnig gern mag. Aber dazu kam es dann irgendwann nicht mehr. Also da kam dann unglaublich schlechtes Gewissen, wenn der Apfelkuchen mit Schlagsahne mal auf dem Tisch stand und ich den gegessen habe. Ich konnte es nicht mehr genießen. Und ab da beginnt es dann eine Sucht zu werden. Dann wird es immer noch mal und lieber noch mal eine Größe kleiner und lieber noch mal. Und dann geht's los mit den Verbotslisten. Das darfst du nicht. Keine Sahne, kein Fett, kein Zucker. Und es wird immer irgendwann weniger. Ja, dann versucht man so die Schnitzelpanade unter das Dekorsalatblatt beim Essen gehen zu schieben. Das ist fettige Panade nicht mit drin. Dann isst du erst erstmal nur, wenn du überhaupt was isst, nur den Salat und versuchst dann das andere so wegzulassen. Und dann guckst du in die Liste, wie viel Kalorien hat das? Dann rechnest du aus, wie viel darf ich maximal am Tag zu mir nehmen. Und bei mir wurde das dann so schlimm, dass ich, glaube ich, am Ende nicht mehr als 500 Kalorien pro Tag zu mir genommen habe. Ich habe nur noch Äpfel und Gurken gegessen.
Wie viel Raum, würdest du sagen, hat das Thema Essen eingenommen in deinem Alltag damals, als es wirklich schlimm geworden ist?
Das dreht sich um nichts anderes. Das ist eigentlich das Schlimmste an diesem Martyrium einer Essstörung, ist, dass du ihr nicht entkommen kannst, weil sie in dir steckt. Das ist dein eigener Kopf, der das macht. Und das war für mich irgendwann, ich habe mich selbst nicht mehr ertragen. Weil es so ein Gefängnis ist, das man sich selber gebaut hat. Und du bist so in dieser Festung, in diesem Wahn drin. Ich habe das als so schrecklich empfunden.
Du hast ja aber diese Verhaltensweisen nicht nur mit dir selbst quasi ausmachen müssen und erlebt, sondern deine Familie hat dich dabei auch beobachtet.
Ja klar, also natürlich haben die irgendwann gemerkt, auch dass ich immer weniger werde. Und dann wurde wie immer bei uns zu Hause, was machen Eltern dann? Die versuchen zu overrulen und versuchen das mit Druck zu lösen und mit Kontrolle. Und der dümmsten Fehler, den mein Vater damals gemacht hat, war, dass er mein Gewicht kontrollieren wollte, indem er eine Waage kauft. Davor hatten wir gar keine. Das heißt, es war nun gefühlt und passe ich in diese Jeansweite, was war es am Anfang, 30, dann 29, 28, 27, 26, 26 hat dann geschlabbert. Also ich hatte dann die Kindergröße auf 1,74 Meter Körperlänge. Und die mit der Waage, das öffnete natürlich Tür und Tor, dass ich das selber noch mehr kontrolliere. Aber ich mache ihm da keinen Vorwurf. Er hat einfach diese Erkrankung überhaupt nicht verstanden. Psychische Erkrankungen waren damals in den 90ern, Anfang der 90er, war das ja absolut auch verpönt. Und es war dann eher so, dass ich irgendwann zu meinen Eltern gesagt habe, ich habe da so einen Zettel bekommen, wo draufsteht, was so die Kennzeichen von Magersucht sind. Und ich glaube, ich habe das.
Wo hast du denn den bekommen, den Zettel?
Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube tatsächlich vom Beratungslehrer.
Ja, weil das war auch gerade mein Gedanke. Also abgesehen davon, dass deine Familie dich dabei beobachtet hat, warst du ja, auch wenn du sagtest, soziale Kontakte hast du irgendwie auch runtergefahren, warst du ja trotzdem in einem Schulverbund.
Ja, klar. Aber und das ist eigentlich auch das Schlimme, dass natürlich jeder sieht, was passiert. Und du wirst dann, also erstmal kümmern sich dann auch. Das ist erstmal so eine positive Aufmerksamkeit, aber irgendwann habe ich dann angefangen, das auch so zu verstecken, weil du bist natürlich so ein bisschen so ein Freak und ich habe mich auch immer mehr zurückgezogen, weil ich war ja in meinem Gefängnis, ja, ich musste ja meine To-Do-Listen abarbeiten, das heißt, ich wollte mich einfach das Nicht-Essen hat sehr viel Raum eingenommen, den Hunger betäuben mit Wasser trinken, das war bei mir der Punkt auch. Der hat Raum eingenommen, dann natürlich, wenn ich überhaupt mal ein Stück Apfel zu viel gegessen habe, dann den wieder abtrainieren mit Ausdauersport. Außerdem bist du halt irgendwann, wenn du so hungrig bist dauerhaft, du wirst ja voll klapprig. Ich hatte gar keine Energie mehr für irgendwie die Teilnahme irgendwann am Ende, kurz bevor ich in die Klinik kam, an irgendwelchen Sozialaktivitäten teilzunehmen. Du bist einfach ein dürres Alien.
Aber hast du als Schülerin noch funktioniert?
Aber sowas von.
Krass.
Das ist also Lernen, Joggen, sich selbst hassen, so der Tagesablauf gewesen.
Uiuiui.
Also es macht einfach wirklich keinen Spaß. Du bist auch jetzt nicht so die Stimmungskanone mehr. Das ist einfach eine ganz schreckliche Erkrankung. Und wie gesagt, es geht da gar nicht, am Anfang geht es vielleicht um Beauty, ja. Um schön sein, attraktiv, beliebt. Später geht es gar nicht mehr drum, da geht es einfach um Kontrolle und Suchtverhalten. Es ist einfach wirklich eine Suchterkrankung und da geht nur Entzug und professionelle Behandlung.
Wann hattest du denn das erste Mal den Gedanken, du hast diesen Zettel bekommen und wann hattest du denn das erste Mal den Gedanken, dass du wirklich krank bist und Hilfe brauchst und auch Hilfe in Anspruch nehmen willst?
Ja, mit dem Zettel, weil ich da schon auch die ganzen, alles gelesen hatte. Es dreht sich nur ums Essen, es dreht sich um, es gibt Verbotslisten, du machst dir selber einen Druck, du versuchst Lebensmittel zu vermeiden, du versuchst sehr viel Ausdauersport zu machen, um zu verbrennen und das alles und du hast, ich habe dann auch einfach meinen BMI, also meinen Body Mass Index damals dann irgendwann ausgerechnet und habe natürlich das Feedback bekommen, dass ich einfach massives Untergewicht habe. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, es ist eine Krankheit, aber der Punkt ist mit einer Sucht, es hat immer eine Funktion und ich wusste nicht, weil ich ja an meinem Lebenssituation hat sich ja nichts geändert gehabt. Und solange die Lebenssituation und das Umfeld, das du nicht wirklich beeinflussen kannst, gleich bleibt, ist es natürlich sehr schwer, die Magersucht als Tool der Emotionsregulierung und dass du mit Problemen umgehst, dass du mit dir umgehst, dass du dir selber ein positives Gefühl gibst, das zu ersetzen, ist unfassbar schwer. Deswegen ist mein Tipp auch immer wirklich, wenn es je länger so eine Krankheit dauert, gerade in dieser sensiblen Entwicklungsphase, wo du ja so neuronale Verknüpfungen neu gebildet werden, wo du dir quasi diese emotionale Trampelpfade anlegst, Coping Strategies in der Zeit, je länger das dauert, umso mehr manifestiert sich diese Sucht als Charakterpart, ja, also als Anteil in dir, der hilft, mit dir selber zu leben. Es wird immer mehr, du lebst dich immer mehr mit der Sucht ein, wie so ein Flatmate. Und das ist brandgefährlich. Deswegen, je früher man wirklich aus diesem Umfeld rausgenommen wird, am besten in eine, was heißt, eine ambulante Therapie oder am besten dann, wenn es wirklich, also wirklich ein schwerer Fall ist wie bei mir, wirklich raus aus der Familienstruktur in so ein betreutes Wohnen.
Ich habe mich gerade gefragt, wie dein Gewicht war und im gleichen Moment aber gedacht, vielleicht sind das auch Sachen, die man gerade im Hinblick, dass vielleicht auch Erkrankte hier uns zuhören, sowas gar nicht sagen sollte. So als Vergleichsmedium, das gar einfach verhindern.
Ja, der Punkt ist, das Gewicht ist eigentlich so ein bisschen wurscht. Also solange es nicht lebensbedrohlich ist, da darf man mich nicht falsch verstehen. Sondern das Gewicht ist ein Symptom. Die Krankheit sitzt im Kopf und der Kopf muss lernen zu gesunden, der Kopf muss lernen, warum brauche ich diese Suchterkrankung, wozu dient die mir, was hat die für eine Funktion und kann ich das vielleicht durch was anderes ersetzen, kann ich neu lernen, Selbstbewusstsein zu generieren, kann ich neu lernen, irgendwie diesen Perfektionismus runterzuschrauben? Mhm. Kann ich neu lernen, mir selber einen Wert beizumessen?
Das hast du gelernt, und zwar in der Klinik. Und da gehen wir auch gleich nochmal rein quasi. Ich habe mich nur gefragt, gab es irgendwas, also du hast schon gesagt, dein Vater hat die Waage gekauft. Das war so eine extrem blöde Idee. Gab es irgendwas, irgendeinen Moment mit deiner Mutter vielleicht oder jemanden in deinem Umfeld, wo du dich verstanden und gestützt oder irgendwie ja gehalten gefühlt hast?
Mm-mm. Nee, meine Eltern haben das beide überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Die haben halt auch gedacht, was soll das? Die soll halt einfach wieder normal essen. Natürlich sind die, und das ist eigentlich das Krasse und was so schwierig ist an Magersucht, speziell in der Pubertät, da geht es ja meistens los. Und wenn man es nicht bis zum Ende der Pubertät gelöst kriegt, dann wird die auch nie ganz weggehen. Bad News. Also umso schneller man versucht, da rauszukommen, umso besser. Was mir wirklich geholfen hat, war ich mir selbst. Also dass ich selber für mich irgendwann gemerkt habe, ich mache das nicht mehr lang. Ich habe wirklich den Tod gespürt eines Nachts.
Aber das bedeutet, du hattest dann ja auch einen Lebenswillen.
Genau. Und der kam dann irgendwie glücklicherweise, jetzt sage ich das, auch durch. Was ich gemerkt habe, so, ich habe es jetzt wirklich, bin auf meiner Rasierklinge echt lange balanciert, aber jetzt ist bald Schicht im Schacht. Ich hatte ja auch Wasser im Herzbeutel und so. Also ich war herzinfarktgefährdet. Und das Schlimme ist, dass ja auch ganz viel kaputt geht. Du verfuschst ja durch diese Abnehmerei deinen Stoffwechsel total. Du verfuschst dein hormonelles System. Die Gefahr, dass du keine Kinder mehr später bekommen kannst, ist einfach auch groß, ja. Dass du Osteoporose bekommst, dass du langfristig eine Zuckerproblematik bekommst, so absurd, das klingt, aber bei einem großen Untergewicht kannst du auch zuckerkrank werden. Also es sind so viele Faktoren, die so gefährlich sind an dieser Magersucht. Und ich habe einfach wirklich gemerkt, irgendwann, ich habe mich entschieden, wirklich bewusst, nee, ich möchte aber leben. Ich sehe da noch mehr, was kommen kann und ich möchte mich da selber raus befreien. Und das ist eigentlich der Punkt, der so wichtig ist und was für mich immer so zentral ist, wenn ich auch in Essstörungskliniken bin und mit Mädchen spreche, die betroffen sind, dass viele sagen in diesen Wohngruppen, hier komme ich irgendwie so ganz gut, hier fühle ich mich sicher. Aber wenn ich am Wochenende nach Hause gehe, komme ich sofort wieder in die Spurrille der Suchterkrankung. Dann bin ich wieder im Fahrwasser drin. Und ich glaube, der Punkt ist, solange die Beziehung auch zu den Eltern so krass eng ist und man da glaubt, noch irgendeine Funktion in diesem Familiengefüge eine Rolle spielen zu müssen und auch verlangt, dass die Eltern was ändern an ihrem Verhalten oder das besser verstehen oder einen anders behandelt, solange klappt das nicht so richtig mit dem richtig gesund werden. Du musst wirklich Flügel kriegen, du musst flügge werden, du musst auch dich trauen, zu dir zu stehen und vielleicht auch Dinge zu machen und was zu verkörpern und zu sein, was die Eltern vielleicht nicht so gutieren. Du musst dich unabhängig machen davon.
Ich bin dir gerade ins Wort gefallen, weil du gerade von einem Moment in einer Nacht erzählen wolltest, wo du entschieden hast, das geht jetzt hier so nicht weiter. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, da habe ich wirklich gemerkt, so das geht jetzt nicht mehr lang.
Aber woran hast du das in dem Moment gemerkt?
Ich habe unglaubliche Albträume gehabt. Ich habe wirklich von meinem Tod geträumt und ich war auch damals ja so dünn, dass ich gar nicht mehr wusste, wie ich liegen soll, weil überall da diese Knochen so durchgestochen sind und ich einfach dann auch blaue Flecken hatte vom Rumliegen. Und ich habe einfach gemerkt, das ist jetzt nicht mehr lang. Ich kann das gar nicht erklären, das ist irgendwas Energetisches. Ich bin irgendwie nicht so esoterisch veranlagt, aber ich habe einfach das gespürt und habe da beschlossen, so, und jetzt ist es gut, dass ich in die Klinik gehe und ich mache da jetzt mit und ich wehre mich nicht gegen die Behandlung. Das ist nämlich ein Punkt, ja, wenn du in die Klinik gehst und eigentlich nicht bereit bist, dann dauert das halt sehr lang und dann gibt es ja bei vielen, die dann wirklich zwangsernährt werden mit Magensonde und sediert werden. So war das damals zumindest. Und ich habe gedacht, nee, wenn ich jetzt in die Klinik wieder komme, das war ja das zweite Mal schon, dann packe ich's. Ich mache das mit. Ich überwinde mich selber. Und das ist ja wirklich so unglaublich schwer, dieses Werk des Hungerns, dieser dürre Körper, das aufzugeben. Das versteht man natürlich nicht, wenn man nicht in der Sucht drinsteckt. Aber das aufzugeben und sich neu kennenzulernen in einer normalen, gesunden Form ist unglaublich schwer.
Für Caro war es der zweite Anlauf. Beim ersten war sie noch nicht in einer Spezialklinik gewesen. Ohne Ernährungsplan und therapeutische Unterstützung und inmitten von anderen Magersüchtigen wurde die Krankheit eher schlimmer als besser. Der zweite Versuch lief besser. Sie wollte es schaffen.
Natürlich habe ich mein Zuhause vermisst. Ich war einfach dann auch über mehrere Wochen isoliert in einer normalen internen Station noch, ich musste erstmal ja aufgepäppelt werden. Und das haben sie damals so gelöst, dass sie mich halt sediert haben. Und ich musste halt erstmal wirklich so wie Hänsel im Käfig erstmal wieder dick werden. Und das war jetzt nicht so eine schöne Zeit. Mhm. Aber der Punkt ist, das war damals so, heute macht man es anders, nehme ich mal an. Und ich möchte jetzt niemanden, der zuhört, abschrecken, so eine Therapie zu machen. Aber es war für mich damals kein Spaziergang, aber ich würde es jederzeit wieder machen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, du hast eine Tochter, wenn die auch so krank wird, ich würde die da auch hinbringen. Auch wenn es genau dieselbe Situation wäre wie damals, weil es hat mir ermöglicht und ich habe mir damit ermöglicht, ein Leben ohne Essstörung zu führen. Und das ist unglaublich wertvoll, weil ich jetzt so froh bin mit mir und meinem glücklicherweise gesunden Körper. Und auch natürlich finde ich mich auch nicht jeden Tag unwiderstehlich. Ich bin jetzt auch 46, da lässt die einiges auch nach und ist nicht mehr so Suche. Aber ich bin einfach so glücklich, dass ich diesen Körper habe, mit dem ich irgendwo hingehen kann, mit dem ich in den Wald gehen kann, mit dem ich ein Kind kriegen konnte. Ich bin da sehr happy drüber.
Weißt du noch, wann du das erste Mal in diesem Klinik-Kontext das Gefühl hattest, ey, hier geht es jetzt wirklich aufwärts? Das erste Mal, weiß ich nicht, schmeckt mir das Essen, nehme ich zu und das macht mir nichts aus. Fand das schon in der Klinik auch statt?
Ja, natürlich, sonst hätten sie mich nicht entlassen. Aber wie gesagt, ich war dann ein halbes Jahr. Ich war erstmal, ich glaube, 2, 3, 4 Wochen in dieser, ist alles so blurred, weil ich war da so druff auf Zeug. auf dieser internen, bis ich aufgepäppelt wurde und ich musste so ein gewisses Zielgewicht erreichen, damit ich auf die normale Therapiestation gehen kann. Und als ich, das war schon der erste Milestone. Also es waren lauter Milestones. Der erste Milestone war, als ich nicht mehr in die Bettpfanne pieseln musste, weil ich davor immer auf dem Klo kollabiert bin und in Ohnmacht gefallen bin. Und da hatten die Schwestern dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und als ich dann so stabil war, dass man diese Psychopharmaka reduzieren konnte, dass ich nicht dauernd umkipp, war das schon mal der erste Meilenstein. Ich durfte allein pieseln, yay. Zweite Meilenstein war, ich habe genügend Gewicht, dass ich auf die Therapiestation gehen kann. Dann macht man ja so Verträge. Wenn du bis dahin kommst und diese Sachen umsetzt, dann darfst du. So, mit Suchtkranken sollte man Verträge schließen. So, und ich musste meinen Teil des Vertrags erfüllen. Und das war ein bestimmtes Gewicht, bestimmte Therapiesachen mitmachen. Habe ich alles dann gemacht und dann durfte ich irgendwann mit meinen Eltern mal telefonieren. Dann konnten die auch mal kommen zur Therapie, dann habe ich sie dort gesehen, weil die Familie sollte unbedingt immer mit in die Therapie involviert werden, weil man muss das gemeinsam dran arbeiten. Selbst wenn die ihr Verhalten nicht ändern, was bei meinen Eltern auch der Fall war, die sind so mit sich und ihrer Lebensart gefangen, das ist auch ihre Entscheidung, aber ich konnte meine Themen ansprechen und selbst wenn sich da nichts ändert, war es angesprochen. Und es gab dann mehr Verständnis für mich und auch sie haben auch verstanden, was sie vielleicht unterlassen sollten. Und dann wurde es immer mehr Lockerung. Ja? Dann konnte ich irgendwann dort normal auf die Schule gehen in der Stadt, wo ich war. Ich war ja in einer anderen Stadt, ich war in Augsburg dann. Das war aber auch nicht so easy, in so eine Klasse zu kommen, als die aus der Klapse da jetzt hinkommt. Alle gehen mittags heim, du gehst wieder in die Klapse, wird wieder die Tür hinter dir abgesperrt. Aber ich habe auch das überstanden und bin den Kindern dort sehr dankbar. Es sind einige Mädchen gewesen, die mich sehr liebevoll aufgenommen haben. Aber am Anfang habe ich mich immer in der Pause auf dem Klo versteckt, weil ich mich geschämt habe. Aber die haben mich dann da rausgeholt und haben sich mit mir unterhalten. Das war unglaublich gut. Bin dann wieder zurück zu meinen Eltern und dann musst du ja wieder laufen lernen. Du bist auf deiner Schule. Ich habe dann gesagt, ich wiederhole die 9. Klasse freiwillig nochmal, dass ich nicht so einen Leistungsdruck wieder habe. Und bin dann wieder in eine neue Klasse gekommen. Und da war ich dann wieder die Neue. Es ist immer sehr viel von vorne anfangen. Und dann musst du da wieder neue Freunde finden. Und dann ist es natürlich awkward, wenn man die aus der anderen Klasse trifft, deren Leben einfach weiterging. Wo stehst du in der Pause? Das sind so viele Teenager-Entscheidungen, die man treffen muss. Aber ich war dann noch sehr engmaschig betreut, auf dem Weg nach Hause wieder, noch zweimal die Woche Therapie bei einer neuen Therapeutin, dann einmal die Woche, dann nur noch alle 2 Wochen. Das schleicht man so aus wie so ein Cortison, bis ich so wieder stabil stand. Und dann ging es eigentlich, ab da war es dann groovy, ich habe dann keine Lust mehr gehabt auf Schule, ich bin ganz normal in die Pubertät gekommen, habe mich aufgeführt, habe Scheiße gebaut und hatte geschissene Frisuren, grauenvolle Klamotten, habe mehrmals aus Versehen das Auto von meiner Mutter kaputt gefahren, also ganz normaler Teenager.
Das klingt alles toll.
Genau, insofern war das, und dann brauchte ich das nicht mehr erstmal.
Wann hast du denn verstanden, was dich in diese Essstörung getrieben hat? Also ich meine, klar, du hast jetzt gesagt, hier Vergleich mit den anderen Mädels, dies, das. Aber der Kern liegt ja eigentlich in einem Familienkonstrukt.
Nennt man das?
Ja, genau. Also in so Dynamiken, in so Familiendynamiken, ja. Wo man eigentlich im Moment des Lebens gar nicht merkt, wie es einem wehtut.
Das zu verstehen hat mich 46 Jahre eigentlich gekostet, jetzt mal so, oder wenn ziehen wir mal die Jahre von dort ab, hat mich 30 Jahre gekostet, es wirklich vollendet zu verstehen. Und ich habe es jetzt mit 46 eigentlich erst so richtig fantastisch gut und wirklich Durchblick bekommen. Und es lag daran, dass ich zwar nicht mehr Magersucht hatte, aber dann, wie gesagt, ne, das erfüllt immer eine Funktion. Und den Zahn, dass ich denke, dass ich was ganz Besonderes sein muss, weil ich sonst nicht der Liebe wert bin. Das ist eine Lebensaufgabe, das irgendwie zu verstehen, dass man einfach, dass die Lebensleistung mitunter da einfach nur besteht, dass man am Leben ist und dass jeder von uns was Besonderes ist. Aber dieser Leistungswahn, den habe ich echt lange gehabt und den habe ich, glaube ich, bis heute. Und ich möchte es aber auch gar nicht so negativ sehen. Das ist ja auch was Gutes. Ich bin einfach ehrgeizig. Ich will was schaffen. Ich will was umsetzen. Nur musst du halt schauen, wofür machst du es? Machst du es für die Sache, die du gerne machen willst, oder machst du es, um was Besonderes zu sein? Und den Weg da zu finden, die Balance zu finden für sich, das war recht lang. Und was ich dann letzten Endes jetzt erst die letzten Jahre nochmal verstanden habe, nachdem ich einen Burnout hatte und deswegen in Therapie war nochmal und auch ADHS-Diagnose bekommen habe, war, dass meine Erkrankung und der Kern dieser Depression, der ja unter allem schlummert, dass das was ganz Uraltes ist, was viel früher greift und was auch mit einem vererbten Trauma zu tun hat. Und dass ich dann letzten Endes verstanden habe, dass mein Vater eigentlich auch psychisch krank ist und eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Und dass sein Verhalten deswegen auch dazu beigetragen hat, dass ich krank geworden bin. Und da gebe ich ihm nicht die Schuld, sondern diese Konstellation, dass man einen sehr volatilen Stimmung, also stimmungsmäßig sehr volatilen, cholerischen Vater hat und eine Mutter, die da auch zurückschreckt vor dieser Urgewalt und ich mich da nicht geschützt gesehen habe und dass ich auch die Unzufriedenheit meiner Mutter gespürt habe und die Depression letzten Endes, die auch sie entwickelt hat und ich die Eltern retten wollte, das ist eigentlich der Kern. Aber wie gesagt, ich gebe ihnen da keine Schuld. Die sind Jahrgang 34 und 44. Und zu der Zeit, wo ich krank wurde und quasi der Makel dieser Familie war, da war das Thema psychische Erkrankung, mentale Gesundheit überhaupt nicht so entstigmatisiert, wie es heute ist, dass ich da einfach so drüber spreche und dann vor die Tür gehe und mich nicht schäme dafür, sondern das war unglaublich schambehaftet. Und das, meine Eltern sind auch nie, gehören nicht einer Generation an, die einfach zum Therapeuten gegangen sind. Das hat man damals nicht gemacht. Nicht umsonst hieß damals die Psychiatrie auch Irrenhaus oder Klapse.
Sagst du ja auch ganz liebevoll.
Das sage ich sehr liebevoll, weil ich eben auch ein Kind der 90er bin und damals TKKG gehört habe, wo auch von der Klapse die Rede war und damit bin ich groß geworden.
Tatsächlich hat sich die Therapie in Spezialkliniken durchaus verändert, im Vergleich zu dem, was Caro damals erlebt hat. Gewichtszunahme erfolgt in der Regel zum Beispiel über hochkalorische Getränke und nicht mehr über Magensonden. Aber der wohl größte Unterschied ist die Rolle der Eltern, der Familie. Früher wurden die Eltern zum Teil über Monate bei der Therapie ausgeschlossen. Es gab Kontaktverbot, um das erkrankte Kind oder die erkrankte Person vor einem vermeintlich schädlichen Umfeld zu schützen. Heute gehört eine sogenannte familienbasierte Therapie dazu. Vor allem um den Übergang von der Behandlung im klinischen Umfeld in das alte Zuhause gut vorzubereiten. Bei Caro war das damals noch anders. Und trotzdem schaffte sie es, zurück in einen normalen Teenager-Alltag zu finden. Mit Anfang 30 zeigte sich dann allerdings, dass die Magersucht es doch wieder schaffte, sich in Caros Erwachsenenleben zu schleichen. Den Auslöser kann sie sehr klar benennen.
Tatsächlich wieder eine emotionale, also eine Liebesbeziehung war das damals. Mit einem jungen Mann, der damals vom Temperament her sehr meinem Vater ähnelte. Und wieder eine Situation, in der ich das Gefühl hatte, ich muss leise sein und darf nichts falsch machen, damit ich nicht Ärger zu Hause bekomme. Also eigentlich heute würde man toxisch sagen, eine Beziehung, die nicht gesund war für mich, wo ich mich nicht frei gefühlt habe. Und dann auch der Anspruch, Ende 20er, Anfang 30er, ich war davor in dieser unbeschwerten Studentenphase wirklich eine wilde Hummel. Ich war echt ein Party-Animal. Und habe jetzt auch keine Affäre ausgelassen. Und deswegen wurde ich dann auch innerhalb meiner Familie in diesem konservativen Umfeld nicht besonders ernst genommen in meiner erotischen Diaspora. Und irgendwann dachte ich, jetzt will ich aber doch gerne ernst genommen werden. Und wie geht Leben? Was muss man denn machen als Frau? Und ich dachte, das gehört dann dazu, dass man sich dann in eine stabile Partnerschaft begibt und dass man dann auch heiratet. Und ich habe dann auch einen Heiratsantrag bekommen und dachte, ich ziehe das jetzt so durch, weil das macht man doch so. Und habe dabei aber sämtliche Red Flags in mir selber weggewischt. Und dann wurde ich einfach wieder krank. Ich habe auch wahnsinnig viel gearbeitet. Da begann es eben, was du angesprochen hast, die Reportagezeit mit Xenius. Ich war viel weg. Mein damaliger Verlobter fand es überhaupt nicht toll. Dann kam bei ihm noch ein Schicksalsschlag hinzu, dass sein bester Freund an Leukämie gestorben ist und er da wirklich auch das Gefühl hatte, dass was ganz Schlimmes, also er hat so eine Retraumatisierung bekommen, weil sein Vater schon sehr früh an Krebs verstorben war. Das hat die Beziehung unglaublich belastet. Und er hat seine Traurigkeit, die er sich empfunden hat, nur mit Wut und Cholerik mir gegenüber gezeigt. Es kam zum Streit irgendwann in dem Urlaub, wo ich wieder so losgejoggt bin und er kam nicht hinterher und hat mich dann angeschrieben, du bist so eine scheiß Magersüchtige. Und das war vielleicht nicht besonders sensibel von ihm, aber ich habe dann gemerkt, nö, er hat aber recht. Ich bin wieder so eine scheiß Magersüchtige. Das war eigentlich der wichtigste Punkt so mit in meinem Leben, dass ich mich für mich entschieden habe. Und ich von den Eltern kannst du dich nicht trennen, wenn du ein Kind bist. Da wohnst du halt so, ja. Da muss, wenn dann, das Jugendamt kommen. Aber in dem Moment habe ich gedacht, nee, will ich so leben? Und die Entscheidung war, nein, das tut mir nicht gut. Dazu kam, dass ich mich auch gemerkt habe, dass ich mich in meinen heutigen Ehemann wahnsinnig verknallt hatte parallel. Und dann dachte ich, naja, also wenn du so gamsig bist und so scharf auf jemand anders und so verknallt bist, dann macht es vielleicht keinen Sinn jetzt. Auch wenn schon der Ort und das Menü geklärt ist, dass du vielleicht den heiratest. Und dann habe ich diese Hochzeit abgesagt. Und wenn man eine Hochzeit absagt und die Save-the-Date-Karten waren schon verschickt, dann ist die Beziehung ziemlich sicher vorbei. Und das war dann auch der Fall. Und es hat mir sehr leid getan, aber es war für mich die richtige Entscheidung. Und da mit dieser Befreiung aus dieser Situation, die mich so unglücklich gemacht hat, hatte ich keine Essstörung mehr. Das ist sofort, nachdem ich eine neue Wohnung gefunden hatte, war das vorbei. Ich war nicht mehr magersüchtig, hatte mich befreit.
Stellst du heute oder in den letzten Jahren noch manchmal Warnsignale fest, die dir zeigen, oh, jetzt hier aufpassen, oh, kann runterschalten?
Ich habe dann ja einen Burnout bekommen, weil es war dann alles danach auf der Überholspur, heiraten, den anderen, Kind kriegen, neuer Job mit Baby, völlige Überarbeitung im Schaugeschäft und dann Burnout. Und im Zuge dieser Burnout-Therapie habe ich dann auch verstanden, dass dieses Workaholic-Tum eigentlich eine Suchtverlagerung war. Also ich war dann nicht mehr magersüchtig, aber ich war einfach echt arbeitssüchtig geworden. Da habe ich auch nicht gelernt, Grenzen für mich zu ziehen. Bin über meine Leistungsfähigkeitsgrenzen immer gegangen. Und da habe ich dann nochmal eine richtige EMDR-Sause gemacht. Und das ging dann richtig lang, wirklich über, glaube ich, 1-2 Jahre Therapie. Und seitdem geht es mir wirklich unglaublich gut. Und ich bin so friedlich mit mir, wie es noch nie war. Und das ist echt unglaublich schön. Ich hoffe jetzt auf noch mindestens 20 Jahre in diesem tiefen Frieden mit mir selber. Es wäre schön.
Und wie lange würdest du sagen, lebst du jetzt schon in diesem Frieden mit dir?
Seit meine Tochter so zur Schule geht, würde ich jetzt sagen. Die ist jetzt in der 7. Klasse. Ja, so. Seit 7 Jahren bin ich sehr happy.
Wie funktioniert es heute? Du hast gesagt, dass du auch im Vorgespräch, das hast du auch gerade schon anklingen lassen, dass für dich als Kind sehr viele Grenzen, also dass es sehr viele Grenzen für dich gab, du selbst aber gar nicht gelernt hast, welche zu setzen. Und wie gut funktioniert das heute? Also wenn jetzt beruflich irgendwas gefordert wird, für das vielleicht gerade keine Kapazitäten da sind oder auch private Erwartungen an dich gestellt werden, die dich überfordern, wie gut kannst du das kommunizieren? Kannst du mittlerweile gut Grenzen setzen oder klappt es manchmal auch vielleicht nicht so gut?
Nee, ich bin da manchmal noch nicht gut, aber dafür habe ich mir jetzt jemand geholt. Also meine Freundin Karin, die auch mein Management macht, die ist mein Cerberus, nennt sie sich immer. Und wir haben ein sehr gutes, sehr enges Arbeits- und Vertrauensverhältnis und die kann solche Sachen besser machen für mich. Das heißt, was das Berufliche angeht, habe ich jetzt einfach mich professionalisiert und habe jemand, der mich da unterstützt und die Sachen kommuniziert, die ich, wo ich nicht so gut bin. Und was es im Privaten angeht, bin ich mittlerweile so, dass ich gnadenlos bin, darauf zu achten, dass ich genügend Ruhe bekomme. Das ist für mich zentral. Ich brauche unglaublich viel Schlaf. Ich brauche unglaublich viel Luft. Ich brauche Wald. Ich brauche Vogelgezwitscher. Ich brauche meinen Hund. Und der zwingt einen, genau das alles zu machen. Das ist echt super. Also der wichtigste Schritt in Sachen Selbstheilung war, diesen alten Hund aus dem Tierschutz zu holen, mit dem ich abhänge im Wald und wir freuen uns beide und dann suche ich Zecken bei ihm. Das hat auch was sehr Beruhigendes, diese extreme Achtsamkeitsübung, Zecken suchen. Und ich bin wirklich glücklich und mit meiner Familie und ich mache meinen Job unglaublich gern und habe mir mein Lalaland gebaut, von dem ich gar nicht wusste, dass ich davon träume. Also ich lebe ein sehr selbstbestimmtes, sehr zufriedenes, schlichtes Leben.
Deine eigene Tochter, die ist ja heute in dem Alter ungefähr, in dem du das erste Mal in die Magersucht geraten bist. Was macht denn jetzt dieser Perspektivwechsel, quasi selber die Mutter zu sein und so einen Teenager vor sich zu haben?
Es ist die Hölle. Meiner Tochter, die für die größte Liebe meines Lebens ist und für mich der absolut wichtigste Mensch auf der Erde und der zuzuschauen, wie sie auch mit sich ringt und ich weiß, sie muss bestimmte Sachen mit sich selbst ausmachen, da kann ich nicht helfen. Ich kann flankierend an ihrer Seite sein und ihr Anstöße geben oder Perspektivwechsel, wenn sie danach fragt. Aber sie hat auch diverse Erfahrungen, ist mir leider unglaublich ähnlich. Also es ist, teilweise schaue ich ihr zu und sie ist mein Minimi und das ist wirklich schwierig auszuhalten, weil sie auch unglaublich ambitioniert ist, sehr perfektionistisch ist. Und sie hatte auch, wie alle Kinder, die Phase, dass man mal eher in die Breite geht und dann macht's plupp und dann ist man plötzlich ganz lang. Und diese Phase, wo sie noch mal kurz so in die Breite gegangen ist, was auch an ihrem Stoffwechsel lag, weil sie eine Frühgeburt war, und sehr lange sehr wenig gegessen hat, was viele Kinder, die mit Magensonde ernährt werden mussten, auch haben, dass die so Schwierigkeiten haben mit Solid Food und diesem Schlucken. Und deswegen hat sie eine ganze Zeit lang sich nur von Stracciatella-Joghurt ernährt und auch nur von einer bestimmten Marke, weshalb wir auch eine Kuhpatenschaft hatten mit der Molkerei, weil diese Kuh das Überleben gesichert hat von diesem Kind. Und diese barockere Phase, wo sie dann Essen für sich entdeckt hat und der Stoffwechsel, der ja Fett verteidigt, das weiß man ja heute durch die Forschung, dass, also auch genau die Problematik bei Adipositas, dass der Körper das Fett verteidigt, ja, und dann Tricks hat, den Grundumsatz so runterzuschrauben, dass man gar nicht so viel braucht. Und in dieser Übergangsphase hat sie sehr zugelegt gehabt und wurde so gemobbt auch dafür sofort in der Schule. Und diese Verletzungen, die waren unglaublich einprägsam für sie. Und sie da zu begleiten und da den Weg mit ihr zu gehen, war echt nicht leicht.
Also vor allen Dingen für dich ja auch, weil ich meine, ich habe ja selber Kinder und man spürt ja auch die Verletzung der Kinder, als wären sie die eigenen Verletzungen. Und das hat natürlich bei dir dann eine Kerbe reingehauen, die sowieso schon für dich besonders ist. Also stelle ich mir ganz schwierig vor.
Es war schrecklich, weil ich bin ja dann, also ich bin da auch eine Löwenmutter und ich bin froh, dass ich die entsprechenden Personen nicht direkt vor meiner Flinte hatte. Sonst hätte ich wahrscheinlich diverse Anzeigen bekommen. Wegen Körperverletzung oder Einsatz von wüstesten Verbalinjurien, um mein Kind zu verteidigen. Aber das hätte ihr auch nichts gebracht. Der Punkt ist, dass du, und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für alle Mamas, die Mädchenmamas sind, zu argumentieren, nicht über Beauty und Schönheit, sondern über Gesundheit. Und gleichzeitig ein Kind zu bestärken, dass es egal, welche Form es hat und wie es aussieht, dass es trotzdem liebenswert ist. Und was wir aber alle mal verstehen sollten, wenn wir böse über Menschen sprechen oder abfällig auch über Menschen, die mehrgewichtig sind, dass jede dieser Sätze, dieser bösen Wörter wird über dieselben Schmerzrezeptoren und Neurotransmitter weitergeleitet. Wenn uns jemand etwas Böses sagt oder wenn wir etwas Schreckliches mit anschauen und das verletzt uns innerlich, wird es über dieselben Bahnen und mit denselben Transmittern weitergeleitet. Als ob ich jemand auf den Fuß trete oder irgendwie in die Eier trete. Das sind dieselben Bahnen im Körper. Das heißt, seelischer Schmerz ist exakt dasselbe wie körperlicher Schmerz auf eine Weise. Und das müssen wir verstehen und es hinterlässt Spuren. Und insofern möchte ich auch nochmal hier die Scheiß-Egal-Fahne hissen, weil alle Menschen da draußen, die mehrgewichtig sind, und es sind verdammt viele, die haben nicht unbedingt ein Problem mit mangelnder Disziplin. Die sind nicht faul, die stinken nicht. Diese ganzen Vorurteile sind einfach sowas von obsolet und kaputt und gemein.
Und zeigen, dass die Menschen uninformiert sind. Einfach.
Zeigen, dass die Menschen uninformiert sind.
Und nicht bereit sind, einen Perspektivwechsel einzunehmen auch.
Genau, und wer dann behauptet, dass es doch wurscht ist, wie man aussieht und wir Frauen vor allen Dingen, wir sollen uns doch mal entspannen. No, it's not happening, wenn wir so weiter über Menschen reden und sie verurteilen und beurteilen oder verurteilen aufgrund ihrer Körperform.
Ihr habt richtig gehört. Caro hat wirklich Size egal gesagt. So heißt nämlich das Buch, das Caro mit ihrer Freundin Tanja vor ein paar Jahren veröffentlicht hat. Treue Hörerinnen und Hörer des Tabubruchs können sich an Tanja bestimmt noch gut erinnern. Sie hat uns Einblicke in ihr Leben mit Adipositas gegeben. Und die hat sie eben auch in einem Buch zusammengefasst, das sie zusammen mit Caro geschrieben hat. Caro hat darin ihre Perspektive mit der Magersuchterfahrung eingebracht. Caro hofft, dass allen Eltern und anderen Vorbildern von Kindern bewusst ist, dass sie ihre Kinder ganz einfach dabei unterstützen können, ein wohlwollendes Verhältnis mit ihren Körpern zu entwickeln.
Das, was wir unseren Kindern vorleben und was die inhalieren von uns, wie wir uns verhalten und auch wie wir selber über uns sprechen, wenn wir zum Beispiel nach dem Duschen nackt vorm Spiegel stehen, das kriegen die natürlich mit. Und wenn ich jetzt bös daherrede oder lästere über eine Frau, die ich im Wartezimmer in der Bunten oder in der Glamour oder in irgendeiner Frauenzeitschrift über deren Körper rede, das kriegen die Kinder auch mit. Das ist das eine. Aber das andere ist, wenn die Körperform einer Person, die ich nicht mal kenne, ja, die ich nur im Internet vielleicht sehe. Und das ist dann ja, im Internet wird ja der Mensch dann zum abstrakten Produkt. Und wenn ich dieses Produkt beurteile oder das löst in mir so eine starke emotionale Reaktion auf, dass ich wirklich mich bemüßigt fühle, böse Sachen unter ein Posting zu schreiben, dann denke ich, das löst offensichtlich so viel in dieser Person, die da schreibt, aus, weil sie selber ein Problem mit sich hat.
Absolut, ja.
Insofern ist das, was wir nach außen schicken,
Hilfeschrei.
Immer ein Zeichen dafür, dass innen drin was überhaupt nicht stimmt, sonst würde ich nicht so eine starke emotionale Reaktion haben. Das löst ja irgendwas aus. Das versuche ich meiner Tochter auch immer klar zu machen, wenn ich ihr sage, hey, pass auf, wenn irgendjemand was sagt, dann sagt es mehr über die Person, die das sagt, aus, als über dich. Das hat mit dir gar nichts zu tun. Und bei meinem Kind ist es jetzt so, dass ich ihr zuschaue und sie ist halt elfenhaft mittlerweile. Und ich muss eher da jetzt immer schauen, dass sie genug ist. Und jetzt nicht dieses Thema auch der gesunden Ernährung, das ist ja auch gerade im Internet unglaublich überbetont und es wird ein Trendding, Protein, jetzt ist es, was habe ich neulich gelesen, Fiber Maxing, also mehr Ballaststoffe, damit das Mikrobiom auch was zum Knabbern hat. Also es ist ja alles immer so extrem. Ich versuche ihr vorzuleben, dass man gesund kocht, frische Lebensmittel auf den Tisch bringt, denn tatsächlich die Art und Weise, wie ich sie ernähre oder was es bei uns gibt, das legt auch die, das darf man nicht vergessen, wenn man auch kleine Kinder hat, das legt die Grundlage und die neuronalen Bahnen, welche Lebensmittel ich als schmackhaft empfinde. Ich koche wirklich jeden Tag für sie. Das ist der Luxus, den ich mir gönne, das ist ein fixer Termin, ist, dass ich für meine Tochter mittags koche. Irgendwie schaffe ich das oder mein Mann schafft es, wir machen das sehr gleichberechtigt, dass es immer was Frisches zu essen gibt jeden Tag.
Was esst ihr aktuell besonders gerne?
Oh, wir sind unfassbare Suppenfans. Das absolute Lieblingsessen von meiner Tochter ist Phobo, vietnamesische Nudelsuppe mit Rinderfilet und Sprossen und frischen Kräutern und Reisnudeln. Das liebt sie und sie kann selber so gut kochen mittlerweile. Also wir sind Foodies und das ist wirklich schön, dass wir so die Begeisterung, ihr Stiefbruder wollte auch eine Kochlehre machen, der kann auch saugut vegan kochen, seine Freundin ist Veganerin. Mhm. Und insofern ist eine große Aufgeschlossenheit bei uns und es brutzelt permanent immer irgendjemand was bei uns und ich muss dann die Spülmaschine ein- und ausräumen. Danke dafür.
Wie sprichst du denn mit deiner Tochter über deine Erfahrung mit der Magersucht?
Sehr offen, weil ich mich irgendwann zu radikaler Transparenz entschieden habe, davon abgesehen, dass ich zwei Bücher drüber geschrieben habe, die sie beide irgendwie sich angeschaut hat. Das konnte ich nicht so richtig aufhalten. Man soll ja Kinder auch nicht bremsen, wenn sie mal ein Buch in die Hand nehmen. Insofern weiß sie alles. Und ich war auch, als sie wirklich da sehr große Essstörungsanwandlungen bekommen hat, ich erkenne das ja, wenn dann man selber nichts isst, aber die anderen immer füttert oder man backt die ganze Zeit, diese schlimme Backphase und isst aber selber nichts davon. Da habe ich dann gesagt, ich weiß genau, was du tust und warum du das tust und das weiß ich mehr, als du es vielleicht selber weißt und ich bitte dich, das nicht mehr zu machen, weil wir haben auch schon dann auch mal mit Therapeuten drüber gesprochen und es ist einfach so, sie hat eine genetische Disposition durch mich. Das muss man einfach auch so sehen, das ist auch ein Anteil und sie hat Sachen auch schon gesagt, als sie vorm Spiegel stand, wo ich dann dachte, die kenne ich, die habe ich selber gesagt, woher kommen die bei ihr? Und da sehe ich quasi mich gespiegelt, weil ich sehe eine Elfe vor mir und sie ist für mich einer der schönsten Menschen auf dieser Erde, ganz unabhängig davon. Natürlich, weil sie meine Tochter ist, klar, schönste Kind der Welt.
Moment, meine Tochter ist das schönste Kind
der Welt. Ach so, ich vergaß, ja. Also deine und meine ja, sind genau. Die schönsten Kinder der Welt.
So ist es.
Ja, aber das natürlich, und dann schaue ich mir das an und denke mir, nee, das ist ja echt lachhaft. Also, aber man muss sie immer rausfischen am Kragen dann, dass sie in diesen Strudel nicht reinkommt.
Du engagierst dich ja seit 2023, oder? Für die Deutsche Gesellschaft für Essstörungen als Botschafterin. Stimmt das? 23?
Weiß ich gar nicht genau.
Ungefähr.
Die haben mich irgendwann, genau, so ungefähr. Die haben mich gefragt, irgendwann, ja. Ob ich das mache.
Warum ist dir das wichtig?
Weil es so viele Missverständnisse rund um das Thema Essstörung geht. Und weil ich auch jetzt aus der Rolle der Mutter weiß, wie unglaublich hilflos man als Eltern davor steht und den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und es gibt eben sehr, sehr, sehr viele rund, es ist ja nicht nur die Magersucht, es ist die Bulimie, es ist das Binge-Eating, es ist die Frage, was ist zuerst da? Ist die Adipositas zuerst da und kommt dann das Binge-Eating? Also, oder ist man adipös wegen des Binge-Eatings? Nein, meistens ist es erstmal eine Adipositas, also eine Erkrankung quasi, dass die Kommunikation zwischen Hirn und Darm nicht ganz smooth läuft und daraus entsteht dann durch diesen permanenten Druck, du bist doch zu fett, nimm doch mal ab und durch diese Diäten entsteht eine Essstörung. Also und das sind so viele Menschen und so viele Frauen vor allen Dingen und die Mädels liegen mir einfach ganz besonders am Herzen als Feministin und deswegen habe ich dann gedacht, nee, wenn ich da irgendwie dazu beitragen kann, dass ich da relativ, also mich quasi nutze als Schaukasten und dass ich Mut machen kann, dass man den Weg daraus finden kann und dass es sich sowas von lohnt, den Weg daraus zu finden. Es gibt ein Leben nach der Essstörung und das kann man schaffen und deswegen ist es mir wichtig, dass ich da meinen Beitrag leiste. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass ich mein Überleben Therapeutinnen und Therapeuten verdanke und dass ich die Kürzungen, was die Löhne angeht von Therapeuten, ein unfassbares Fiasko finde. Also es ist eine solche Frechheit, gerade nach der Corona-Pandemie, wo so viele Jugendliche und Kinder ein normales Erwachsenwerden nicht erleben konnten und deswegen auch psychische Erkrankungen haben oder Essstörungen ganz, ganz doll entwickelt haben. Die Zahlen gehen so hoch, auch durch das permanente Sich-Vergleichen auf diesen angeblichen Social-Media-Kanälen. Das ist einfach katastrophal. Und in der Zeit, die Löhne zu kürzen, ist eine Frechheit sondersgleichen. Es ist ein Skandal. Und deswegen hisse ich immer gern die Fahne des Guten, Wahren und Schönen und sage danke an alle Psychologinnen und Psychologen da draußen, danke an alle Psychiaterinnen und Psychiater, danke an die, die im Sozialdienst arbeiten, die Sozialpsychologen, danke an euch, dass ihr diese Jobs macht.
Ich kenne mittlerweile einige Menschen oder ihre Angehörigen, die durch eine psychische Erkrankung zu Tode gekommen sind. Eine meiner Klassenkameradinnen zum Beispiel, die ist kurz nach dem Abitur an ihrer Magersucht verstorben, mit knapp 20 Jahren. Jährlich werden in Deutschland mittlerweile fast 10.000, meist junge Menschen, in einer Klinik wegen ihrer Magersucht behandelt. Es geht hier nicht um ein pubertäres Gehabe. Es geht hier oft um Leben oder Tod. Eine Therapie kann überlebenswichtig sein. Kinder und Jugendliche haben es häufig nicht einfach. Der Begriff Thinspiration, also ein Mix aus thin, dünn, dünn sein und Inspiration, Inspiration. Thinspiration bezeichnet, wie Jugendliche in den sozialen Medien von superschlanken und sportlichen Influencerinnen inspiriert werden. Man könnte auch sagen, unter Druck gesetzt werden. Caro kann das als Mutter eines Teenies gut vergleichen mit der Situation, in der sie sich als Teenagerin befunden hat.
Das ist zweischneidig. Also zum einen würde ich sagen, es ist, was sehr begrüßenswert ist, dass es eine Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen gibt. Das heißt, wir können darüber sprechen. Die Jugendlichen von heute haben da eine sehr große Kompetenz, auch da Sachen rauszusuchen und an Informationen zu kommen und sich zu informieren und eine große Aufgeschlossenheit einerseits. Andererseits ist die Lage, in der diese Kinder heute groß werden, nicht einfacher. Sie sind einer unglaublichen Informationsflut ausgesetzt. Sie verbringen viel zu viel Zeit auf Social Media, TikTok, Instagram. Und warum ist es zu viel? Weil es dein Hirn abhängig macht, weil du zum Dopamin-Junkie wirst, wenn du swipest, weil du sehr vielen Bildern ausgesetzt bist und sich da Sehgewohnheiten etablieren, die nicht gesund sind, und vor allen Dingen, weil du nicht ins echte Erleben kommst. Also ich mag KI. Ich bin voller KI-Fan. Ich mag auch Instagram. Ich mag auch TikTok. Ich bin dankbar, wenn ich mal kurz durchscrolle und 5 Hundevideos anschaue von Hunden, die ihren Namen sagen können, Hallo sagen können oder Whisper. Ich liebe das. Ich bin da auch. Ich lieb's. Ich ziehe mir auch den AI-Slop rein. Dagegen habe ich nichts. Nur wenn ich zu lange da drin bin und wenn ich dadurch das Gefühl habe, dass ich leer bin, weil alle anderen haben anscheinend ein besseres, aufregenderes, glamouröseres Leben. Also ich glaube, dass diese Kluft zwischen diesen digitalen Avataren, die uns da darstellen im Internet, diese optimierten digitalen Varianten und das, was wir tatsächlich am Pausehof treffen, ist ein ziemlicher Gap. Und ich glaube, das zu jonglieren zwischen diesen Welten, zu wandern, ist sehr energetisch aufwendig und ich glaube, man tendiert dazu, sich nur noch als Versager zu fühlen oder als unzulänglich, zu mittelmäßig, zu was auch immer. Und deswegen, ich glaube, dass wir ein Riesenproblem mit Einsamkeit haben, auch bei Jugendlichen, bei vielen. Viele sind, glaube ich, fühlen sich einsam, fühlen sich nicht verstanden, fühlen sich nicht aufgenommen. Und ich glaube, dass was so wichtig ist, ist einfach echtes Erleben von seinem eigenen Körper, echtes Erleben von gesunden und nicht pornografischen Sexualität, ein echtes Erleben von Gemeinschaft, ein echtes Erleben von sich in der Welt, die uns nicht nur umgibt, sondern wir sind Teil davon, dass wir Wasser spüren, Kälte spüren, Gras unter den Füßen haben, dass wir einen Sonnenbrand am Bauch kriegen, dass wir aufgeregt sind, wenn wir uns an den Händen halten, dass wir zusammen ins Kino gehen, dass wir zusammen was kochen und nicht immer in dieses scheiß Device die ganze Zeit schauen, sondern dass wir miteinander sind und eine Gemeinschaft sind und reden über das, was wir fühlen und uns eine Chance geben, überhaupt irgendwas zu erleben.
Du gehst ja auch mit jungen Menschen zu den Themen oder zu deinem Thema jetzt auch in Workshops und in Gespräche. Welche Fragen und Gedanken begegnen dir da?
So unglaublich viel Last, was auf diesen kleinen Schultern oft ruht. Also ich war in einer Mädchenschule in der Oberpfalz und was da dann meistens auch eher nach dem Vortrag oder so mir begegnet, ist so ein unglaubliches Bedürfnis an Liebe und an Zuwendung und so viele Fragen. Und was die alle auch dann zu Hause für Situationen zum Teil haben, was für way beyond the level ist, an Trennungen im Elternhaus, an neuen Partnerschaften der Eltern, wo sie sich den Kopf der Eltern zerbrechen. Da ist es auch so krass, weil ich mir denke, ja, das erleben Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag in der Schule und sie müssen oder können nicht so drauf eingehen, wie sie vielleicht auch gern würden. Das ist auch nicht ihr Job, aber ich habe mir nur gedacht, viele von den kleinen Seelen da draußen, die haben echt ein Päckchen zu tragen und die schultern so viel neben Mathe und Informatik und Bundesjugendspiele.
Was würdest du denn Angehörigen raten, wie sie mit einer offensichtlichen Magersucht-Essstörung ihres Kindes oder auch eines Kindes vielleicht im Umfeld oder eines Geschwisters, einer Nichte umgehen sollten? Also, weil isst doch mal was, ist ja schon mal nicht besonders effektiv. Eine Waage kaufen ist eine scheiß Idee. Wie kann man unterstützen, um aus der Sucht wieder rauszukommen?
Sich professionelle Hilfe suchen, auf jeden Fall. Sich nicht schuldig fühlen, wenn es die beste Entscheidung ist, das eigene Kind in betreutes Wohnen zu geben, vielleicht in eine Wohngemeinschaft für eine gewisse Zeit, und bereit sein, auch an sich selbst vielleicht zu arbeiten. Das Kind ist meistens das Symptom von was anderem. Also das Kind ist die Symptomträgerin oder der Symptomträger von was anders blubbert. Und das muss man sich gemeinsam anschauen.
Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir eine Welt des Miteinanders, des weniger Beurteilens und Verurteilens. Und ich wünsche mir eine Welt mit mehr Neugier und Gespräch, weil ich glaube, das ist wichtig für alles, sei es unsere seelische Gesundheit, sei es unsere Demokratie. Und dass wir einfach mehr begreifen, dass wir hier alle Astronauten auf dem Raumschiff sind und um uns herum einfach sehr viel Blackness und Emptiness ist und dass wir mehr schauen, dass wir diesen Planeten gemeinsam zu einem guten Ort machen und einen großen Respekt haben für alles, was hier lebt und mit uns lebt. Das wünsche ich mir.
Du möchtest mir ein Thema vorschlagen oder deine Geschichte mit uns im Podcast teilen? Dann schreib mir unter tabubruch@mdr.de. Und dann noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr Dating-Stories liebt, dann ist Liebt Euch der Dating-Podcast genau euer Ding. Die Hosts Julia und Richard stehen euch in allen Liebeslagen bei, ob Schlussstrich ziehen oder One-Night-Stand. Freut euch auf die vielfältigen Erfahrungen von Julia und Richard, aber auch auf HörerInnen-Sprachnachrichten mit Stories rund um den alltäglichen Dating-Wahnsinn. Liebt Euch hört ihr jeden Freitag mit einer neuen Folge in ARD Sounds. Link gibt's in den Shownotes.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.